Hast du Gott schon einmal darum gebeten, dass dein Nachbarn der Blitz treffen soll? Am besten dann, wenn er es am wenigsten vermutet, wenn er am Klo sitzt zum Beispiel. Hast du schon mal gebetet? Auf die Art? Nicht. Ich auch nicht. Zu mir auch nicht. Wir sollen ja auch Fürbitte tun, das heißt für andere beten und das Gebet nicht als Waffe gegen Menschen einsetzen. Umso verwunderlicher ist es dann aber oft, wenn man so manchen Psalm liest. Und ich finde das immer wieder beeindruckend und erstaunlich, wie ehrlich und offen die Psalmisten da mit Gott reden. David zum Beispiel im Psalm 3, da betet er, denn du zerschlägst meinen Feinden den Kiefer, den Gottlosen zerbrichst du das Gebiss, du wirst diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Und da spürt man richtig seine Vorfreude und Begeisterung, wie Gott da seinen Feinden die Zähne ausschlägt und den Kiefer bricht. Und da denke ich mir, ich traue mich so irgendwie nicht beten und solche Wünsche äußern. Aber eben, das finde ich so beeindruckend, wie ehrlich und offen die Psalmisten da mit Gott reden. Und ich denke mir dann oft, wenn wir beten, so oft so fromme Phrasen, die wir vielleicht schon 100-mal gebetet haben, spiegelt das wirklich das wider, was in uns drinnen ist, was wir wirklich fühlen, was wir empfinden? Oder sind das halt wirklich nur so Phrasen, die man halt so fromm daherbetet? Warum sage ich das? Wir starten heute eine neue Predigtreihe, und zwar über die Psalmen. Und bei den Psalmen geht es eben um Gebete. Psalmen sind nur Lieder und Gebete von Menschen, wie sie mit Gott reden und wie sie Lieder für und zu Gott singen. Und dabei geht es eben wirklich um sehr ehrliche Gespräche, oft für uns vielleicht sogar zu ehrlich. Also das haben wir vielleicht gar nicht gewohnt, dass man so ehrlich mit Gott redet. Und ich möchte heute so eine kleine Einleitung machen zu den Psalmen und dann werden wir uns einen Psalm gemeinsam anschauen. Und ich habe da ein paar so Fragen, also ihr könnt dann auch mitdenken und mitreden. Wie viele Psalme gibt es denn? Wer weiß das? 150, genau. Eigentlich wäre es ja so 150 als Psalmen in der Bibel aufgeschrieben, ja. Psalmen, das sind so ziemlich genau in der Mitte der Bibel. Es wird auch das Buch der Lobpreisungen genannt, das ist so der hebräische Titel eigentlich. Und von griechischen hat Übersetzung bedeutet so viel wie von Saiteninstrumenten begleitete Gesänge. 150 gibt es. Sind die einfach wild zusammengewürfelt oder gibt es da irgendeine Einteilung? Was glaubt ihr? Es gibt eine Einteilung, sonst würde ich wahrscheinlich nicht fragen. Und zwar gibt es eine fünffache Einteilung, so ein bisschen Orientierung nach den fünf Büchern Mose. Gibt es auch fünf Bücher der Psalme. Und jedes Buch endet dann so mit einem Lobgesang für Gott. Was ist der kürzeste Psalm? Wer weiß das? 117, ganz genau. Hat nur zwei Verse. Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen, denn seine Liebe zu uns ist stark und seine Treue hört niemals auf. Halleluja, lobt den Herrn. Was ist der längste Psalm? 119, das wissen alle, ja. Der hat 176 Verse und da geht es eigentlich von vorn bis hinten nur um die Liebe zu Gottes Wort, wie großartig sein Wort ist, sein Gesetz ist. Was ist die Mitte der Bibel? Brauchst du nicht aufzeigen. 118, er sagt, das finde ich auch interessant, dass der genau zwischen dem kürzesten und dem längsten Psalm ist. 118, Vers 8. Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Psalmen wurden so einen Zeitraum ungefähr von 500 Jahren geschrieben und sie wurden dann immer und immer wieder in der Gemeinde, im Tempel gesungen und gebetet. Darum wird es auch so das Gesangsbuch des Tempels genannt oder das Gebetsbuch der Gemeinde. Und bei vielen Psalmen ist es dann so, dass man anfängt, dann noch einige zusätzliche Informationen, da sind Autorenangabe, von wem kommt der Psalm, dann gibt es Hinweise für Musikbegleitung und Gesang, für die Aufführung im Gottesdienst. Dann gibt es dann noch so einzelne Anhaltspunkte zur Verwendung dieser Psalme, für welche Gelegenheit es am besten passt. Dann gibt es eben verschiedene Psalmen. Es gibt wirklich Psalmen, da gibt es Klagelieder, es gibt Gebete, es gibt Liebeslieder, Inschriften, dann manche nennen sich Lied für die Pilgerreise. Und da gibt es auch noch so Melodieangaben, das finde ich auch so interessant. Psalm 22 zum Beispiel, da geht nach der Melodie der Hirschkuh der Morgenröte. Oder Psalm 45 nach der Melodie der Lotusblüten. Und ich finde es dann immer schade, dass wir eigentlich keine Ahnung mehr davon haben, wie das damals gelungen hat. Ich schätze, das wird für uns ziemlich fremd klingen, aber es wäre interessant, das einmal zu hören, wie früher wirklich diese Psalmen gesungen und gespielt worden sind. Und dann gibt es eben auch so Angaben über die damalige Situation, in welcher Situation dieser Psalm geschrieben worden ist. Im Psalm 3 zum Beispiel habe ich schon zitiert, vom David, den hat er geschrieben, als er auf der Flucht war vor seinem Sohn Abschalom. Wer hat denn die meisten Psalmen geschrieben? David, genau. Das sind 73 von 150 Psalmen, hat er geschrieben. Kennst du sonst noch Leute, die Psalmen geschrieben haben? Asaf, genau, das ist der zweite. Das war ein Levit, der ihm auch viele Psalme geschrieben hat. Dann eine Gruppe, genau, die Söhne von Korah, die Korachiten. Das habe ich auch witzig gefunden. Korach bedeutet so viel wie kleiner Kahlkopf oder Kahlköpfchen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung jetzt hat, ob dann ausgerechnet die Psalme geschrieben haben. Dann hat Salomo zwei Psalme geschrieben. 72 und 127, und ein Psalm ist von Mose, nämlich der Psalm 90. Und was vielleicht auch wichtig ist bei diesen Verfassern, dass das gar nicht so der Schwerpunkt darauf liegt, dass wer den Psalm geschrieben hat, und im Hebräischen steht nämlich zum Beispiel dann angeblich auch nicht, dass ein Psalm von David, sondern ein Psalm dem David zugeordnet. Das heißt, im Blickpunkt ist nicht der Verfasser von dem Psalm, sondern eher die Person, der den Psalm jetzt gerade betet oder singt. Es ist dann immer im Gottesdienst und im Tempel gesungen und gespielt worden, und dann hat man eben Psalme, die ein anderer geschrieben hat, übernommen und den jetzt quasi wieder neues Leben eingehaucht. Und das finde ich irgendwie auch interessant, weil wir uns eben oft schwer tun, dass wir das, was uns wirklich bewegt in unserer Situation, wirklich in Worte fassen können und ausdrücken können. Und da kann man dann einen Psalm nehmen, der in einer anderen Situation, der vielleicht vergleichbar ist mit unserer Situation, nehmen und mit den Worten vom Psalmisten unsere Gefühle und was uns bewegt ausdrücken. Also man kann einen fremden Psalm zu seinem eigenen Psalm machen und den Gott beten und singen. Psalmen sind irgendwie so wie eine kleine Bibel, weil fast alle theologischen Themen der Bibel in den Psalmen auch wieder zum Finden sind. Eben die Heilige Schrift, Tora, dann ist sehr viel über die Schöpfung, es geht um den Messias, es geht um die Königsherrschaft Gottes, es geht um die Vergänglichkeit des Menschen, es geht darum, dass Gott der Richter der Welt ist. Es geht um die Geschichte Israels, es geht um das Gottesvolk im Exil und es gibt Zionslieder, was sie in die Zukunft hineinreichen. Und in unserer Predigtreihe wollen wir uns jetzt speziell eben auf das Beten mit den Psalmen konzentrieren. Ups. Genau, und dann haben wir gedacht, okay, jetzt starten wir heute. Welchen Psalm wollen wir uns heute anschauen? Da haben wir gedacht, so gut, Psalm 1 würde sich irgendwie anbieten, so als erster Psalm. Nur ist Psalm 1 halt nicht wirklich so ein Gebetspsalm. Und dann haben wir gedacht, gut, ich mache einfach das so, nach jedem Punkt, den ich jetzt dann mache, möchte ich danach ein kurzes Gebet sprechen und so diesen Psalm 1 zu einem Gebetspsalm machen. Ja, klar soweit. Und betitelt habe ich diese Predigt nach die Suche nach Glück. Und der Dalai Lama hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Da kann man jetzt drüber philosophieren, ob das jetzt wirklich der letztendliche Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein, oder ob es da vielleicht auch einen anderen Sinn gibt im Leben. Aber womit er sicher recht hat, ist, dass jeder Mensch glücklich sein möchte. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der gesagt hat, nein, ich möchte eigentlich nicht glücklich sein, ich möchte immer in die Fettnäpfchen treten, ich möchte am besten immer krank sein und alles, was ich anfasse, das will mir misslingen. Das will man nicht. Also wenn wir irgendwas machen, wollen wir auch, dass das gelingt und wir möchten Glück haben und wir möchten, dass es uns gut geht. Das ist logisch und normal. Und auf der Suche nach Glück gibt es halt auch viele Antworten, wie man Glück findet. Braucht man nur im Internet schauen oder Bücher aufschlagen, gibt es haufenweise. Und manche Gedanken, die sich da Menschen gemacht haben, sind ja auch gar nicht dumm. Da ist schon manch Wahres dabei. Aber wir wollen uns jetzt in erster Linie mal damit beschäftigen, was die Bibel über Glück sagt und jetzt im Speziellen dieser Psalm 1. Und der Psalmist gibt uns da einige Hinweise. Und er fängt damit an und sagt, wohl dem, oder glücklich ist der, Das heißt, das erste Wort vom Psalm 1 gibt so den Ton vor oder öffnet so die Tür für die Psalme, um was es geht. Glücklich ist, Und dann fängt er zuerst einmal negativ an, wo wir Glück nicht finden. Und da sagt er, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Oder andere Übersetzung, glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt. Also drei Gruppen haben wir da, Gottlose, Sünder und Spötter. Da habe ich so ein Bild gefunden. Das ist ein Orpheus-Spötter, also manche Singvögel werden ja auch als Spötter bezeichnet, weil sie die ganze Zeit am Ost am Sitzen und ständig nur zwitschern und man hat das Gefühl, die regen sich ständig nur auf über alles Mögliche und spotten herum. Ich habe jetzt übrigens so einen Patienten auch, das ist sehr lustig. Also er gibt eine sehr verblüffende und auch sehr negative Antwort, wo man Glück nicht findet, bei den Gottlosen. Wer ist ein Gottlos? Damals, als dieser Psalm geschrieben worden ist, hat es Atheisten eigentlich auch gar nicht gegeben. Jeder hat an Gott geglaubt. Nicht alle an gleichen Gott, aber an Gott haben alle geglaubt. Und auch heute gibt es richtige Atheisten sehr selten, weil an irgendwas glaubt ja jeder. Und wenn es die eigene Vernunft ist. Und wenn man so mit Leuten redet, hört man sehr oft, ja, ich habe schon meinen Glauben. Bin zwar aus der Kirche ausgetreten, weil ich mit den Zuständen dort nichts zu tun haben will, aber meinen Glauben lasse ich mir nicht wegnehmen. Also fast jeder sagt, na, ich glaube schon. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die sogar sagen würden, ja, ich glaube an den Gott der Bibel, ich glaube an die Jungfrauengeburt, ich glaube daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also die Leute glauben, auch Gottlose glauben. Aber sie richten ihr Leben nicht nach Gott aus. Gott hat keinen Einfluss auf ihr Leben. Sie glauben zwar an Gott, aber sie leben ohne Gott. Solche Menschen nennt die Bibel eben gottlos. Und vor denen sollten wir eher Abstand halten. Das heißt, wir sollten keinen gottlosen Rat annehmen. Was heißt das jetzt praktisch? Meine zwei Kinder haben jetzt gerade die letzte Mathe-Schularbeit gehabt. Und wenn da jetzt irgendein mathematisches Problem ist, wo die Petra und ich vielleicht dann auch nicht mehr wissen, wie man das jetzt am besten lösen kann, wen fragt man dann am besten? An Christen, natürlich. Man soll ja keinen gottlosen Rat annehmen. Wäre eher dumm, oder? Also wenn man ein mathematisches Problem hat, dann geht man zu jemandem, der sich in Mathematik auskennt. Woran der jetzt glaubt, ist in der Sache jetzt eigentlich eher nebensächlich. Wenn ich ein Kochrezept suche, dann frage ich jemanden, der kochen kann. Wenn ich meine Obstbäume beschneiden will und nicht weiß, wie man das macht, dann frage ich einen Gärtner. Wenn ihr ein EDV-Problem habt, dann geht zu jemandem, der sich mit Computer auskennt. Und gottlose Menschen können in diesen Dingen wirklich gute Ratschläge geben. Und da werden wir schlau, wenn wir darauf hören, auf solche Fachratschläge. Aber wenn es um moralische Fragen geht, wenn es um Glaubensfragen geht, wenn es um Sinnfragen geht, woher komme ich, wohin gehe ich und warum bin ich eigentlich da, dann sollte man aufpassen, auf wen man hört und welchen Rat man annimmt. Und da sollte man eben nicht auf Gottlose hören, weil da kommen dann so Ratschläge wie: Glaub an dich selbst. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und alles, was dich nicht glücklich macht, vor dem verabschiede dich. Das schmeißt raus aus deinem Leben. Und das klingt oft danach sehr schön, weil es tut uns gut, ich bin wichtig, ich bin überhaupt der Allerwichtigste. Und alles, was mir nicht so gut tut, das, was unangenehm ist, das schmeiße ich raus aus meinem Leben. Oder kann man so sagen wie: Notlügen sind keine Lügen. Das machen alle so, das ist schon okay. Oder im moralischen Bereich dann: Sex vor der Ehe ist normal, das gehört so. Oder Homosexualität, das ist auch eine normale, gültige Form des Zusammenlebens. Und da müssen wir dann aufpassen, weil in diesen Bereichen die Bibel was ganz was anderes sagt. Und da müssen wir vorsichtig sein, welchen Rat man annimmt, einerseits, und auf der anderen Seite auch, welchen Rat man gibt. Auch Christen können wirklich schlechte Ratgeber sein. Also es geht in beide Richtungen, welchen Rat nehme ich an und welchen Ratschlag gebe ich. Und auch Christen können mitunter sehr verdrehte Moralvorstellungen haben. Und Gottesfürchtige können gottlos handeln und reden. Und wir wissen, lästern ist lustig. Und es geht leicht, dass man bei den Spöttern sitzt und wenn da geredet wird und dann steigt man mit ein und manche Leute machen das auch sehr leicht, dass man sich über sie lustig macht. Und dann ist man irgendwie mit drinnen. Und das ist nicht der Weg zum Glück. Und da müssen wir vorsichtig sein. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Herr, hilf uns bitte, dass wir weise entscheiden können, ob Ratschläge gut oder schlecht sind. Hilf, dass wir als Gottesfürchtige auch tatsächlich gottesfürchtig reden und handeln. Und dass wir nicht schlecht, sondern gut über andere reden, dass wir nicht spotten, sondern dass wir segnen und dass wir ein Segen sind für andere. Das ist der Weg zum Glück. Amen. Dann geht der Psalmist weiter und sagt uns, wo wir Glück finden können. Sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das ist das Positive. Freude, eine Lust am Wort Gottes. Was ist aber, wenn ich da gar nicht so viel Lust habe? Wenn man das Bibellesen nicht unbedingt so viel Spaß macht. Wenn ich da so ein bisschen eine geistliche Appetitlosigkeit habe. Kennen wir vielleicht. Vielleicht kennt ihr auch den Spruch, der Appetit kommt mit dem Essen. Wenn man mehr anfängt, dann kriegt man immer mehr Appetit. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man immer wieder gute Gewohnheiten einübt. Das gilt fürs Bibellesen, es gilt aber auch fürs ganze Leben, dass man gesunde Lebensweise einübt. Natürlich schmecken Pommes und Kuchen und Naschereien besser als Gemüse. Aber ich weiß, dass Gemüse für meinen Körper wichtig ist und dass das andere meinem Körper schadet. Von dem her habe ich es dann selbst in der Hand, was mache ich? Mit was füttere ich meinen Körper? Gilt auch für den Sport so. Ich weiß, auf der Couch sitzen ist bequemer als am Radl sitzen oder sonst irgendwas machen und mich zu bewegen. Aber ich weiß auch, für meinen Körper ist es besser, wenn ich mich bewege, wenn ich was tue, wenn ich meinen Körper ab und zu ein bisschen anstrenge und nicht nur herumsitze. Also wir müssen oft gute Gewohnheiten einüben und so ein bisschen den inneren Schweinehund auch oft überwinden. Und das erfordert Disziplin und Willensstärke. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, habe ich meistens meine Ohrenstöpsel drinnen und mache dann ab und zu Vorträge, Predigten, Audiobibel oder Musik. Und mir fällt es immer wieder auf, wie leicht das mir fällt, dass ich irgendeinen Musikordner aufmache und irgendeine Musik höre. Und dass es doch immer wieder auch eine Überwindung ist, dass ich mir sage, nein, jetzt höre ich mir zuerst einmal die Bibel an. Zumindest eine Viertel, eine halbe Stunde Bibel und dann hinten noch vielleicht noch Musik oder irgendwann anderes wieder mal Musik. Also man braucht da immer wieder Disziplin. Man kennt das auch oft vom Sport. Vorher denkt man sich, boah, ich bin müde, ich mag nicht, ich bin schlapp. Aber wenn man es dann doch tut, hinten noch, denkt man sich, pff, gut, dass ich das da habe. Ich fühle mich jetzt besser, ich fühle mich fitter. Ich bin froh, dass ich den inneren Schweinehund überwunden habe. Und auch beim Bibelhören oder bei Predigten ist mir dann oft schon vorgekommen, dass man dann denkt, boah, gut, dass ich mir die Predigt angehört habe. Da waren wirklich gute Punkte drinnen. Da waren Zusammenhänge von der Bibel, die ich eigentlich sonst noch gar nicht so beachtet habe. Es gibt dann auch wieder andere Predigten, wo ich denke, ja, war jetzt nicht so besonders. Aber eben oft kommt man dann hinten noch drauf, nein, es war gut, dass ich den Weg eingeschlagen habe und nicht den bequemen gegangen bin. Was ist vorrangig in meinem Leben? Vorrangig ist das, dem ich den Vorrang gebe. Und da müssen wir oft dranbleiben, Disziplin zeigen und gute Gewohnheiten einüben. Ein paar Sprüche dazu, was ich noch gefunden habe. Die Hälfte des Lebens ist Glück, die andere ist Disziplin und die ist entscheidend. Denn ohne Disziplin könnte man mit seinem Glück nichts anfangen. Disziplin ist nur die Wahl zwischen dem, was du jetzt willst und dem, was du am meisten willst. Und die Entfernung zwischen Träumen und Realität nennt man Disziplin. Aufgeber gewinnen nicht, Gewinner geben nicht auf. Herr, bitte hilf uns, dass wir wirklich eine Liebe und eine Begeisterung für dein Wort entwickeln, dass wir gerne und viel darin lesen, dass wir darüber nachdenken und es studieren und es aufsaugen wie Babys die Muttermilch. Das ist der Weg zum Glück. Amen. Der Psalmist sagt uns dann zwei Wege, den Weg der Gottlosen und der Spötter oder der Weg mit dem Wort Gottes. Zwei Wege und es gibt auch zwei Konsequenzen. Zuerst nennt er die positive Konsequenz, also derjenige, der wirklich eine Lust und eine Freude hat mit dem Wort Gottes, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, gesegnet und er wird selbst zum Segen für andere. Wenn man nur darauf aus ist, kurzfristig Spaß zu haben, dann ist das wirklich nur von kurzer Dauer. Wahres Glück ist aber von langer Dauer. Und ich glaube, wir können mit dem Bild was anfangen. Ein Baum am frischen Wasser gepflanzt, ist ein klares Bild. Ein Baum braucht drei Dinge, Licht, Luft und Wasser. Und ich kann mich erinnern an meine Volksschulzeit, da haben wir mal so einen Versuch gemacht. Da hat auch jeder so eine Bohne oder irgendwas gekriegt und das hat dann jeder in seinen kleinen Blumentopf einpflanzen müssen. Dann haben wir geschaut, wie sich das verhält, wie das wächst. Und ich habe den Auftrag gekriegt, dass ich das in Sand einpflanze. Die anderen haben Blumenerde und andere Materialien gehabt. Und ich habe dann halt daheim von meiner Sandkiste Sand mitgenommen und da habe ich dann die Bohne drinnen vergraben. Nur war das jetzt so, dass der Sand, weil es vorher geregnet hat, noch ein bisschen feucht war. Das heißt, die Bohnenpflanze hat dann tatsächlich zum Wachsen angefangen, ist so gute 10 cm vielleicht groß geworden. Nur dann war die Feuchtigkeit weg, der Sand war austrocknet, sie ist nicht mehr weiter gewachsen und ist schon langsam dürr geworden und verdorrt. Bei den anderen, die haben Blumenerde genommen, die haben das dann aber regelmäßig gegossen und das Ding ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und dann haben wir jetzt so einen Stichtag gehabt, dann haben wir das verglichen und dann haben wir halt darüber geredet, warum das so sich verhält und warum das wächst und das nicht und was wichtig ist für eine Pflanze. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, ich habe nur das Glück gehabt, dass ich ein bisschen einen feuchten Sand gehabt hätte, weil wenn ich einen richtig trockenen Sand genommen hätte, dann hätte ich von der Pflanze gar nichts gekriegt, da wäre gar nichts gewachsen. Also ein sehr klares Bild. Wir brauchen frisches Wasser, damit wir wachsen können. Das gilt für Pflanzen, das gilt auch für uns. Also wer nah ist am frischen Wasser, wer nah ist am Wort Gottes, wer nah ist an Gott selbst und auch dort bleibt in seiner Nähe, der wird wachsen, der findet Glück und der bringt Frucht. Und zwar bringt er seine Frucht, seine eigene Frucht. Ich kann deine Frucht nicht bringen und du kannst meine Frucht nicht bringen. Jeder bringt seine Frucht und er bringt sie zu seiner Zeit. Alles hat seine Zeit. Und jedes Jahr so im Frühjahr oder so Anfang Sommer, wenn bei meiner Mutter im Garten alles Mögliche zum Wachsen anfängt, da haben wir Himbeeren und Brombeeren und Stachelbeeren und Ribisel, da ist meine Tochter dann immer schon unterwegs und will halt so die gerade Himbeeren, die so ein bisschen rosa sind, schon runterreißen. Und dann muss ich jedes Jahr wieder sagen, du, lass die, die schmecken nicht, die sind noch nicht reif. Warte ein bisschen, die wachsen eh ziemlich schnell, die reifen sehr schnell, kurze Zeit und dann sind die richtig groß und rot und saftig und gut. Dann ist die Zeit, dass man es essen kann. Also alles hat seine Zeit. Wir können Frucht nicht erzwingen. Wir können nur eins tun, wir können schauen, dass wir nah am Wasser sind, dass es mit der Wasserversorgung passt, dass wir nah an Gott dranbleiben. Und seine Blätter verwelken nicht. Ehrlich gesagt, älter werden macht überhaupt keinen Spaß. Man merkt schon, dass man verwelkt und verdorrt. Und ich habe jetzt mit meinem Sohn einmal so ein Quiz gespielt, da war dann die Frage, wann der Mensch so seinen Höhepunkt hat. Und die Antwort war mit 23, da hat er mich groß angeschaut. Ich habe gesagt, ja, das stimmt schon, so mit 25, dann geht es eigentlich nur mehr bergab. Also schau dazu, hat er noch größer geschaut. Aber es ist so, es geht bergab. Man merkt es, man verwelkt. Aber es gibt eine Ermutigung im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus im 4. Kapitel, darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Also äußerlich verwelken wir langsam oder oft auch gar nicht so langsam, aber innerlich wachsen wir immer weiter zu Gott hin, bis in die Ewigkeit hinein. Und letztendlich kommt es darauf an. Herr, bitte hilf uns, dass wir immer wieder deine Nähe suchen, dass wir nahe am frischen Wasser sind, dass wir nahe an deinem Wort bleiben und dass wir Früchte in unserem Leben sehen. Jeder seine Früchte zu seiner Zeit. Und dass auch wenn wir äußerlich langsam verwelken, dass wir innerlich immer weiter zu dir hinwachsen. Das ist der Weg zum Glück. Amen. Und dann kommt da über die negativen Konsequenzen der Gottlosen zu sprechen. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. In den Psalmen lesen wir auch sehr oft so die Klage über den Erfolg der Gottlosen und das Leiden der Gottesfürchtigen. Und dann ist meistens so am Ende des Psalms, dass es dann umschwenkt und dass der Psalmist dann doch sich eingesteht, das ist nur von kurzer Dauer, es ist nur momentan. Auf die lange Sicht fährt man gottesfürchtig besser. Und die Gottlosen werden letztendlich vergehen und ihre Erfolge werden vergehen wie sie selbst. Der Herr kennt den Weg der Gerechten und er kennt den Weg der Gottlosen. Die Gerechten, das sind die, die ihr Vertrauen nicht auf sich selbst setzen, sondern auf ihn. Und die sind es, die letztendlich den Weg des Glücks gehen. Und im Psalm 37 schreibt David, ich sah einmal einen gottlosen und gewalttätigen Menschen, der war wie ein mächtiger Baum, der alles überragt. Später kam ich wieder vorbei und er war weg. Ich suchte nach ihm, doch er war spurlos verschwunden. So wird es letztendlich den Gottlosen gehen. So wie meine Bohnenpflanze, die zwar am Anfang hochgewachsen ist, aber dann ist sie doch verdorrt und war weg. Herr, hilf, dass wir uns nicht nach der Welt orientieren, dass wir nicht auf den momentanen Erfolg der Gottlosen
neidisch sein, dass wir uns danach sehnen. Sie sind nicht zu beneiden, denn am Ende kommt dein Gericht. Danke, dass jeder, der sich an Jesus hält und an ihn glaubt und ihm vertraut, keine Angst haben braucht vor deinem Gericht. Hilf, dass wir auf deinen Wegen gehen und darauf bleiben. Das ist der Weg zum Glück. Amen. So, der Psalmist hat also zwei Punkte. Der Predigt braucht aber immer drei Punkte, habe ich mal gehört. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich noch einen dritten Punkt. Weil ich den Psalm dann ein paar Mal durchgelesen habe. Und dann habe ich gedacht, ja, ein schöner Psalm, bekannter Psalm, gute Tipps, aber richtig erfüllen kann ich das nicht. Ich versorge da doch immer wieder. Auch als Gottesfürchtiger verhalte ich mich oft gottlos. Immer wieder ertappe ich mich, dass ich mich bei den Spöttern aufhalte, dass ich da auch anfange, über andere zu lästern, dass ich sündige und dass ich mich oft auch gar nicht so fühle wie ein Baum am frischen Wasser, dass man das Bibellesen nicht unbedingt immer so großen Spaß macht. Und dass ich auch nicht unbedingt immer so die großen Früchte in meinem Leben sehe. Mir kommt oft vor, mit dem Alter werde ich eher ungeduldiger als geduldiger. Und ab und zu fühle ich mich innerlich genauso verwelkt wie äußerlich. Und dann ist dann eine Phrase vom Psalmisten, die habe ich vorher extra auslassen, und alles, was er tut, gerät wohl. Und wenn ich dann mich anschaue, denke ich mir, naja, ich kann jetzt nicht sagen, dass alles, was ich anfasse, ein Erfolg wird, dass das alles immer so wie am Schnürchen klappt. Also hundertprozentig bestätigen kann ich das nicht, dass der Psalm auf mich zutrifft. Und ich kann nur froh sein, dass Gott uns trotz unseres Versagens immer wieder annimmt und uns unser Versagen nicht anrechnet, um Jesu Willen. Also wenn ich den Psalm 1 auf mich anwende, naja, dann merke ich, es ist ein Idealbild, es ist erstrebenswert, man kann dann noch handeln und sich danach orientieren, aber so hundertprozentig erfüllen kann man es doch nicht. Und das trifft wahrscheinlich auf alle anderen auch zu. Es kann niemand wirklich hundertprozentig erfüllen. Niemand? Doch, einen kenne ich, der kann das tatsächlich. Nämlich Jesus. Er hat diesen Psalm 1 tatsächlich hundertprozentig erfüllt, so wie er alles andere aus der Schrift erfüllt hat. Er hat sich ständig unter Gottlosen aufgehalten, aber er hat keinen Rat von ihnen angenommen, sondern hat ihnen Rat gegeben. Er war ständig unter Sündern und hat selbst aber nicht gesündigt. Er hat sich unter Spöttern aufgehalten, er hat aber nicht über andere gespottet, sondern hat selbst den Spott ertragen. Und er hat ständig Kontakt gehabt zum Vater, aber ständig am frischen Wasser. Und er hat reichlich Frucht gebracht, nämlich uns, jeden Einzelnen, seine Gemeinde. Und seine Blätter, seine Jünger, seine Kinder werden nicht verwelken in Ewigkeit. Und alles, was er tat, gelang ihm. Er ist mit einem Plan in die Welt gekommen und er hat diesen Plan tatsächlich ausgeführt. Und es hat funktioniert. Und ich habe so einen Eindruck, der Psalmist hat da unbewusst mit diesem Psalm ein Bild von Jesus gemalt. Und als Jesus dann am Kreuz hing, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war seine Reaktion auf den ganzen Spott und alles Negative, was auf ihn eingeprasselt ist, hat er trotzdem positiv darauf reagiert. Und wir können von ihm lernen, wir können auf ihn schauen und seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit für uns übernehmen. Herr Jesus, danke, dass du perfekt bist. Überall dort, wo wir nicht perfekt sind, wo wir versagen. Danke, dass du dich als heiliger Sohn Gottes unter sündige, gottlose und Spötter begeben hast, dass du uns Rat und Hilfe gibst, dass du Frucht bringst, dass wir deine Frucht sein dürfen, dass wir in Ewigkeit nicht vergehen, wenn wir an dir dranbleiben. Und dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Der Weg zum Kreuz, das ist der Weg zum Glück.